Die meisten von euch haben mit Sicherheit schon mal einige einschneidende Ereignisse im Leben gehabt. Ereignisse, bei denen ihr sehr gut wisst, wann sie waren, wie das Leben davor ausgesehen hat und wie das Leben danach ausgesehen hat. Um einige Beispiele vielleicht zu nennen, das Leben vor der ersten Klasse und das Leben in der Schule, das Leben vor dem Führerschein, das Leben danach, das Leben vor der Hochzeit, das Leben nach der Hochzeit, das Leben vor dem Umzug nach Berlin und das Leben danach, das Leben vor der Rente und danach, aber auch ganz besonders das Leben vor der Rettung und nach der Rettung. Und wenn wir so weiter nachdenken würden, fallen uns ganz viele Dinge ein, die uns wesentlich geprägt haben. Und wir würden in manchen Fällen vielleicht sogar von einer neuen Normalität sprechen, die sich dann in unserem Leben einfach etabliert, weil das der neue Zustand dann normal ist. Es ist nicht nur auf der persönlichen Ebene so, sondern wenn wir unsere Stadt, unser Land oder vielleicht auch die ganze Weltgeschichte anschauen, gab es unzählige von diesen Momenten. Das Leben vor dem Mauerfall, das Leben danach, das Leben vor dem Zweiten Weltkrieg, das Leben danach. Und sogar auch das Leben vor und nach der Geburt Christi, sogar unsere Zeitrechnung machen wir an diesem markanten Ereignis fest. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Bibeltext, der ebenfalls von dem Leben nach einem einschneidenden Ereignis berichtet. Das ist das tragischste Ereignis überhaupt. Ein Ereignis, das bis heute auf jeden, der hier im Raum ist, einen so starken Einfluss hat wie nichts anderes sonst. Dieses Ereignis ist der Sündenfall in 1. Mose 3, mit dem wir uns in den letzten Monaten schon beschäftigt haben. Und heute schauen wir uns mit dem Leben nach 1. Mose 3 an. In unserer Predigtreihe in 1. Mose kommen wir heute zu Kapitel 4 und schauen die Verse 1 bis 16 an. Ich habe die Predigt überschrieben mit das Leben nach der Vertreibung aus dem Garten Eden. Hoffnung trotz zerstörerischer Sünde. Und das Ziel von der Predigt ist es, dass wir sehen, wie die Folgen des Sündenfalls den Menschen durch und durch verdorben haben, der nur noch sich selbst anbetet. Und dennoch wird immer wieder deutlich, auch in diesem Abschnitt, Gottes Barmherzigkeit dringt durch. Und wir dürfen uns am Ende die Frage stellen, wen beten wir an? Verharre ich in der stolzen Anbetung von mir selbst oder bete ich so Gott an, wie er es angeordnet hat? Lass uns den Text lesen, 1. Mose 4, wir lesen die Verse 1 bis 16. 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zu dem Herrn, Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer kein Tod schlägt, der zieht sich eben siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Wie wir schon mehrfach festgestellt haben, hat Mose einen sehr, sehr nüchternen Schreibstil. Und dennoch ist die Dramatik, die in diesem Abschnitt enthalten ist, so deutlich zu sehen. Ich wollte es noch mal kurz in Erinnerung rufen, was war eigentlich genau davor passiert in Kapitel 3. In den letzten Wochen und Monaten gesehen, Adam und Eva wurden vom Satan und von seinen Lügen verführt. Sie haben gegen Gott gesündigt. Gott hat sie dafür bestraft. Ihr Handeln hat weitreichende Konsequenzen. Und gleichzeitig verheißt Gott, dass es Hoffnung gibt. Es wird ein Erlöser kommen. Gott muss keinen Plan B machen, sondern all diese Ereignisse sind in seinem Ratschluss enthalten. Und am Ende von Kapitel 3, damit sie nicht nochmal nach dem Sündenfall vom Baum des Lebens essen und ewig das in ihrer Sünde verharren, vertreibt Gott sie aus dem Garten Eden und sagt: So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum direkt des Lebens zu bewachen. Und dann ist Vers 1: Und Adam erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar den Kain, und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Der erste Vers, der ist hoffnungsvoll. Es ist noch nichts von dieser zerstörerischen Sünde zu sehen. In Vers 1, ganz im Gegenteil, Adam und Eva kommen ihrem Auftrag nach, den Gott ihnen gegeben hatte. Gott hatte gesagt, sie sollen fruchtbar sein und sich mehren. Das tun beide, und es wird hier deutlich in unserem Vers 1, durch die bekannte Formulierung: Und Adam erkannte seine Frau Eva. Bevor wir im Text weitergehen, wollen wir uns kurz hier stehen bleiben und uns die Frage stellen: Was bedeutet eigentlich dieses Wort erkannte? Hatte Eva sich nach dem Sündenfall so entstellt, dass Adam irgendeinen Hinweis brauchte, damit er wusste, wer seine Frau ist, damit er sie wiedererkennt? Nee, ganz sicher nicht. Das hebräische Wort Yada kann man mit kennen, mit erkennen, mit wissen oder auch mit ersehen, wie es die Schlachter gerne macht, übersetzt werden. Und dieses Verb drückt je nach Kontext ganz verschiedene Nuancen von Wissen aus, was man einfach durch seine Sinne wahrnimmt. Und durch das, was man dann durch die Sinne wahrnimmt, durch diese Erfahrungen entsteht eine gewisse Beziehung und man lernt sich kennen. Es kann sehr oberflächlich sein. Man spricht dann von einfacher Kenntnis. Zum Beispiel in 1. Mose 29, Vers 5 hat Jakob die Frage an die Hirten gestellt, als er Laban gesucht hatte, und hat einfach gefragt: Kennt ihr Laban? Also einfach die Frage stellen und: Wisst ihr, wer das ist? Einfache Frage zu wissen, okay, kennt ihr den oder kennt ihr den nicht? Aber dieses Kennen, dieses Wissen, das kann noch tiefer gehen, das kann sehr vertraut werden. Und zum Beispiel sagt die Schrift über die Beziehung zwischen Gott und Mose in 5. Mose 34, Vers 10: Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Mose und Gott hatten eine intensive Beziehung miteinander. Es war nicht nur ich weiß, dass es da irgendjemanden gibt. Das war ein inniges, es war ein vertrautes Kennen. Eine Beziehung, die von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt war. Und genau so beschreibt auch Gott die Beziehung zu seinem Volk, wo er sagt in Amos 3, Vers 2: Nur habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt, Nur euch, Entschuldigung, habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich alle Ungerechtigkeiten an euch heimsuchen. Es geht hier nicht nur darum, dass Gott weiß, es gibt da jemanden. Und dieser Vers macht deutlich, Gott hat eine Bundesbeziehung zwischen ihm und seinem Volk. Nicht, weil sie so gut waren, sondern weil Gott sie erwählt hatte. Auf der anderen Seite finden wir auch im Propheten Jeremia, wo steht in Kapitel 10, 25, gieße deinen Zorn über die Heiden aus, die dich nicht kennen, und über die Geschlechter, die deinen Namen nicht anrufen. Vielleicht kannten sie Gott vom Namen her, aber sie hatten keine Beziehung zu Gott. Sie erkannten ihn nicht. Und so wird es deutlich, durch die ganze Schrift hindurch, dieses Verb Yada, Wissen, Erkennen, Kennen, beinhaltet einfach verschiedene Arten von Beziehungen der Menschen untereinander, bis hin zu Gottes Wissen oder Gottes Beziehungen zu Menschen. Und in Kapitel 4, sonst, der das hätte tun können, es gab keinen Frauenarzt, es gab keine Hebamme, es gab keine Krankenpflegerin, nichts. Es gab kein Ultraschallbild, wo man einfach sehen kann, wie wächst dieses Baby heran. Wahrscheinlich haben die beiden genau beobachtet, was passiert da eigentlich. Haben vielleicht die Monate, die Wochen, die Tage gezählt, bis es endlich soweit war. Und dann war es soweit. Kain wird geboren. Und schaut in den Text, was Eva sagt und wie sie reagiert. Und sie sprach, also Eva, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Eva ist sich dessen bewusst, dass Gott derjenige ist, der dieses Leben gestiftet hat. Dass Gott die Gnade geschenkt hat, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Eva, die in Kapitel 3 als die Mutter all den Lebenden beschrieben wird, war fest überzeugt von dieser Tatsache. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Und Eva hat gewusst, Gott hat dieses neue Leben gestiftet. Aber nicht nur das. Wir müssen uns vorstellen, Adam und Eva wurden aufgrund ihrer Sünde aus dem Garten Eden vertrieben. Aber Gott hat ihnen eine Verheißung gegeben. Und dennoch wussten beide, wie es gewesen ist vor dem Sündenfall. Sie haben gewusst, was es heißt, eine enge und vertraute Beziehung zu Gott zu haben. Und dann kam der Sündenfall und wie sehnsüchtig müssten beide darauf gewartet haben, dass dieser Erlöser kommt, dass diese Beziehung zu Gott endlich wiederhergestellt werden kann, von der Gott ja selbst gesprochen hat in 1. Mose 3, Vers 15. Was muss alles in ihnen vorgegangen sein? Und dann kommt Kain auf die Erde, er wird geboren und dieser Gedanke schwingt mit, jetzt, der Erlöser ist da, mit der Hilfe des Herrn. Und die hebräische Übersetzung würde es sogar zulassen zu sagen, ich habe einen Mann erworben, der Herr. Es ist also wahrscheinlich, dass sie dachte, das ist der Retter. Er ist geboren, es ist Hoffnung da. So geben sie ihm auch den Namen Kain. Das bedeutet Erwerb. Das ist genau verwandt mit diesem Verb erworben. Und bei all dieser Freude, und bei all dieser Begeisterung und bei all dieser Sehnsucht nach einem Retter waren sie sich nicht bewusst, dass aus diesem süßen, neuen Leben einmal ein Killer wird, ein Mörder. Aber noch ist es nicht so weit und wir kommen zu Vers 2, wo beschrieben wird, dass Eva noch einen Sohn zur Welt bringt, Abel. Und interessant anzumerken ist, dass der Name Abel Hauch, Dampf oder Nichtigkeit bedeutet. Und genau das gleiche Wort wird auch beispielsweise in Psalm 144 in den Versen 3 bis 4 verwendet. Herr, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Der Mensch gleicht einem Hauch, seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. Und wir als Leser von dieser Geschichte wissen, dass der Name so gut passt. Abel, Hauch, Nichtigkeit. Diese Vergänglichkeit, die wird in dem Leben von Abel sehr deutlich. geht aber weiter. Der Text macht uns deutlich, dass beide anfangen, einen Beruf zu erlernen. Es wird gar nichts über die Kindheit von den beiden gesagt, wie die beiden miteinander aufwachsen. Das Einzige, was wir festhalten können, ist, dass beide außerhalb des Garten Edens geboren wurden. Beide sind als Sünder geboren. Aber beide Brüder gehen ihren Begabungen nach und erlernen einen Beruf. Adam hat ihnen das weitergegeben, das zu tun. Gott hatte Adam darin unterrichtet und hatte zu ihm gesagt, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Das ist der Auftrag, den Gott Adam gegeben hat. Und Adam unterrichtet seine Söhne darin und sagt, die sollen das weitermachen. Selbst mit dem Sündenfall hört es nicht auf und der Auftrag besteht nach wie vor. Gott wollte, dass sich die Menschen die Schöpfung nutzbar machen. Und die tun das beide auf ihre Art und Weise. Der eine herrscht über die Tiere und der andere bebaut den Ackerboden. Und wir dürfen hier nicht aufgrund der Ereignisse, die nachher folgen, den Rückschluss ziehen, so nach dem Motto, okay, Kain war derjenige, der den bösen Beruf ausgeübt hat und Abel der, der den guten Beruf ausgewählt hat. Einfach beide unterschiedliche Begabungen gehabt, die sie nachgegangen sind. Und wir können sehen, dass beide mit einem außerordentlichen Verstand gesegnet waren. Gott hat ihnen diesen Verstand gegeben. Sie mussten nicht ChatGPT oder Wikipedia fragen. Sie mussten nicht Jahrhunderte oder Jahrtausende warten, bis sich da irgendwelche Fähigkeiten entwickeln. Sie waren voll ausgebildete, intelligente Menschen. Was einmal mehr gegen die Evolutionstheorie spricht. Gott hatte ihnen diesen Verstand gegeben. Kain wusste, wie man Werkzeuge herstellt, um den Acker zu bebauen, zu säen, zu gießen, den Unkraut zu entfernen, aber auch dann die Frucht zu ernten. Das Gleiche bei Abel. Abel war in der Lage dazu, seine Tiere zu versorgen, sie zu füttern, sie zu pflegen, den Fortbestand zu erhalten und so weiter. Beide Männer, beide Brüder gehen diesem Auftrag nach, den ihre Eltern ihnen weitergegeben haben. Ist nichts Verkehrtes dabei. Und es ist so schön, dass wir das heute immer noch tun dürfen. 6000 Jahre später haben wir natürlich etwas mehr an Technik. Und dennoch ist die Grundlage dafür immer noch der Mensch, der sich mit seinem gottgegebenen Verstand die Erde nutzbar macht. Wir sehen es zum Beispiel bei Kaffee. Hellbraune Bohnen, die auf unterschiedlichen Höhenmetern wachsen. Und danach oder durch einen gewissen Prozess entsteht daraus ein leckerer Kaffee oder Cappuccino. Der Kaffee wird gesät, gegossen, geerntet, teilweise gewaschen, geröstet, gemahlen. Man lässt das Wasser durchlaufen und es schmeckt einfach herrlich. Und es gibt so eine Vielfalt an Kaffee oder auch Brot. Wie wird aus Getreide wie Weizen oder Roggen, so ein frisches, duftendes, warmes Brot. Das Getreide wird gesät, gegossen, geerntet, gemahlen und dann vielleicht noch mit Hefe, Sauerteig, Wasser, Salz und Honig und dann entsteht daraus ein leckeres Brot. Natürlich ist Gott derjenige, der das Gedeihen gibt und trotzdem gebraucht Gott den Menschen, um das zu tun. Beim Wein auch das Gleiche. Aus den Trauben, die am Weinstock hängen, wird nicht sofort Wein. Gott gebraucht den Menschen, um es dorthin zu bringen. Gott gebraucht den Menschen, um sich die Erde nutzbar zu machen. So großartig, dass wir das immer noch tun dürfen. Und dafür dürfen wir Gott dankbar sein, weil er uns das genießen lässt. Aber genau das haben Kain und Abel schon vor 6000 Jahren gemacht. Sie haben sich die Erde nutzbar gemacht. Und selbst wenn hier alles noch so hoffnungsvoll, so friedlich scheint, dauert es nicht lange, bis die Sünde wieder zum Vorschein kommt. Wir lesen nochmal die Verse 3 bis 5. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Es vergeht eine gewisse Zeit, in denen wir nicht wissen, was alles passiert ist. Gut möglich, dass Kain und Abel schon ein paar Jahrzehnte alt waren. Aber was der Text uns sagt, ist, beide Söhne opfern. Und das Darbringen von Opfern, das spielt im Alten Testament eine ziemlich große Rolle. Gott ordnet seinem Volk durch sein Wort eine ganze Menge verschiedener Opfer an. Aber die Erklärungen, die wir heute haben, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, die gab es damals noch nicht. Die Opfergesetze kamen mehr als 2000 Jahre später. Wie also konnten Kain und Abel davon wissen, was und wie man opfert? Wir müssen uns nochmal daran zurückerinnern und festhalten, Adam und Eva haben Gott geglaubt nach dem Sündenfall. Aber Adam und Eva wussten auch, was es heißt, sein Leben mit Gott zu führen. Sie wussten, was es heißt, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sie wussten, was es heißt, vollkommen frei von Sünde zu sein. Und ihnen war der Unterschied vor und nach dem Sündenfall so bewusst wie kaum jemand anders sonst. Sie wussten, wie das Leben vor der Tragödie des Sündenfalls war. Sie wussten aber auch, was es heißt, vom Satan geködert zu sein und zu sündigen. Und genau dieses Wissen, was die beiden besaßen, haben sie mit Sicherheit an ihre Kinder weitergegeben. Sie haben ihnen erklärt, was Sünde ist. Sie haben ihm gesagt und darauf aufmerksam gemacht, dass man Satan und seinen Lügen nicht vertrauen darf. Gott und seinen Verheißungen dagegen schon. Kain und Abel kannten mit Sicherheit diese Wahrheiten von ihren Eltern. Aber immer noch die Frage, woher wussten sie, wie sie zu opfern haben? Müssen wir sagen, nicht alles, was Gott geredet hat, was Gott angeordnet hat, wurde niedergeschrieben. Und dennoch dürfen wir uns sicher sein und gewiss sein, dass Gott ihnen genau gesagt hatte, wie er dieses Opfer haben will. Gott hatte dafür Vorgaben gemacht. Eine Zeit, einen Platz, einen Weg, wie das zu gehen hat. Weil durch die ganzen nächsten Verse hindurch sehen wir, wie Gott mit dem Menschen permanent im Austausch ist, wie Gott mit dem Menschen kommuniziert. Vers 4 und 5 sehen wir, wie Gott das Opfer ansieht. Das eine sieht er an, das andere nicht. Und Gott muss es irgendwie kommuniziert haben, denen gesagt haben, dass er das eine Opfer annimmt und das andere nicht. In den Versen 6 bis 7 spricht Gott zu Kain, in Vers 9 spricht Gott zu Kain, in Vers 10 spricht Gott zu Kain, in Vers 13 spricht Kain zu Gott und in Vers 15 spricht Gott wiederum zu Kain. Permanenter Austausch. Dauernd kommuniziert Gott, was er haben will und was nicht. Es gab damals zu dem Zeitpunkt kein niedergeschriebenes Wort Gottes. Und deshalb sehen wir einfach, wie Gott im konstanten Austausch mit dem Menschen ist. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass Gott gut und vollkommen ausreichend kommuniziert hat, wie er dieses Opfer haben will. Auch wenn es uns nicht direkt hinterlassen ist, hat Gott mehr geredet als das, was wir in der Schrift finden. Wir heute, wir wissen, dass wie Gott ist und was Gott von uns fordert, kennen wir nur deshalb, weil Gott uns sein Wort gegeben hat. Gott hat vollständig kommuniziert. Der Mensch wird nie vor Gott stehen und zu ihm sagen können oder argumentieren, das wusste ich nicht, deshalb konnte ich nicht so umsetzen, wie du es gesagt hast. Gott kommuniziert klar und unmissverständlich durch sein Wort. Früher hat es auf direktem Wege gemacht, was heute nicht mehr notwendig ist. Wir haben das vollkommene Wort Gottes vor uns liegen. 2. Timotheus 3, 16 und 17 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir haben alles, was wir brauchen in Gottes Wort. Es braucht keine zusätzlichen Offenbarungen in Gottes. Gott hat uns das gesagt, wie er ist und was er von uns will, von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22, Vers 21. Gott sagt uns, wer wir sind. Gott sagt uns, wer er ist. Gott sagt uns, in was für einer Beziehung wir zueinander stehen und was er haben will. Und dieser Gott hat sich nie geändert. Und deshalb können wir uns sicher sein, Kain und Abel wurden mit Sicherheit sowohl von ihren Eltern als auch von Gott angeleitet darin, wie man sich Gott naht. Und in dem Fall haben sie das Opfer getan und beide tun es. Kain und Abel opfern. Und dann sagt uns der Text, dass das Opfer von Abel angenommen wird und das von Kain nicht. Was genau führt zu dieser Annahme oder zu der Ablehnung? Schaut mit mir nochmal in den Text. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Kein Opfertier von den Früchten des Erdbodens. Steht hier im Plural, es war also nicht nur eine Frucht, die er geopfert hat, sondern eine Vielfalt an Früchten, die Kain geopfert hat. Er opfert von dem Ertrag, den er durch seine harte Arbeit erhalten hat. Abel dagegen, sein Bruder, opfert eins von seinen Tieren. Und in Vers 4 steht deutlich, von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Wir hatten es vor ein paar Wochen in der Predigt von Theo, wie viel Wert Gott darauf legt, die Erstlingsgabe hinzugeben. Ihr könnt es gerne nochmal nachhören. Und an dieser Stelle macht Mose hier einen bewussten Unterschied und macht deutlich als Autor, dass es hier einen Unterschied in der Qualität des Opfers gibt. Bei Kain steht, dass er von den Früchten des Erdbodens opfert. Bei Abel steht es explizit drin, er opfert von den Erstlingen und von dem Fett. Abel hat von seinem Besten geopfert. Er hat das gegeben, was man vielleicht selber gerne essen würde, aber er hat es Gott hingegeben. Die Erstlinge seiner Schafe und ihr Fett. Ist aber nicht alles. Was Kain nicht brachte und was noch entscheidender ist, dass er kein Tieropfer gebracht hat. Um ein Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, muss Blut fließen. Wir haben das bereits in Kapitel 3 gesehen, als Gott ein Tier tötete, um daraus die Kleider von Adam und Eva zu machen. Und bereits hier dieses Bild deutlich wird für den stellvertretenden Tod. Ein unschuldiges Tier stirbt, um den Schuldigen zu bedecken. Ein Konzept, das Gott sehr früh eingeführt hat und auch nachher im Gesetz etabliert. Das Tieropfer hatte nicht die Kraft, die Sünde wegzunehmen. Es war auch nur vorübergehend zur Sühnung der Sünden gegeben. Aber es war ein Hinweis auf Christus. Christus, der allein die Schuld vollkommen vergeben kann. Und genau so ein Opfer hatte Gott gefordert. Es wurde von Gott kommuniziert. Und wir sehen ja auch bei Abel, Abel hat es richtig gemacht. Abel war der Jüngere von beiden und trotzdem hat er so geopfert, wie Gott es wollte. Kain weigert sich ganz bewusst, das so zu tun, wie Gott es haben wollte. Kain opfert das, was er erwirtschaftet hat, das, was er erarbeitet hat. Wir können generell sagen, es gibt nur diese zwei Arten von Opfern. Entweder tue ich das, was ich will, aus meiner Anstrengung, aus meiner Arbeit, aus meiner Errungenschaft heraus, oder ich sehe ein, dass ich von mir aus Gott nichts bringen kann. Ich habe nur den Tod verdient und deswegen lasse ich dafür stellvertretend ein unschuldiges Tier sterben, damit meine Sünden bedeckt werden können. Es gibt dazwischen nichts. Entweder bete ich mich selbst an oder ich bete Gott an. Und genau so sagt es auch der Schreiber des Hebräerbriefs. Schlagt mit mir gern Hebräer 9 auf, Hebräer 9, Vers 22, wo er schreibt, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das untermauert genau das. Damit Vergebung geschehen kann, und jeder von uns hat Vergebung notwendig, muss Blut fließen. Leben für Leben, weil Gott es so angeordnet hat. Und keiner hat es gewusst, aber keiner hat sich bewusst dagegen entschieden, Gott auf die richtige Art und Weise anzubeten. Deshalb hat Gott dieses Opfer abgelehnt. Abel dagegen hat Gott genau so angebetet, wie Gott es erwartet hatte. Wir können glatt im Hebräerbrief bleiben, Hebräer 11, Vers 4. Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Wir kennen dieses Kapitel 11, das Kapitel der Glaubenshelden. Männer und Frauen aus dem Alten Testament, die uns vorangegangen sind, die Gott und seinem Wort geglaubt haben. Und am Anfang von Hebräer 11 wird es definiert, was es heißt zu glauben. Überzeugt sein von Tatsachen, die man nicht sieht und dennoch vertraut, weil es wahr ist, weil Gott es gesagt hat. Dieser Glaube äußert sich genau in dem Gehorsam zu dem, was Gott angeordnet hat. Und genau das hat Abel gemacht. Durch Glauben brachte Abel ein Gott besseres Opfer dar als Kain. Abel hatte geglaubt. Abel hatte dem geglaubt, was Gott gesagt hat. Er war Gott gehorsam. Er vertraute Gott. Er hielt an dem fest, was seine Eltern ihm über Gott und ihn selbst weitergegeben hatten, ein richtiges Bild davon gehabt, von seiner eigenen Sündhaftigkeit und von Gottes Heiligkeit. Und so hat er seinen Glauben ausgelebt, im Vertrauen darauf, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und er hat sich Gott so genähert, wie es Gott wohlgefällig war. Und deshalb brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Deshalb wurde Abel sein Opfer angesehen und das von Kain nicht. Kain war ungehorsam. Kain hat Gott nicht geglaubt. Kain hat es einfach verworfen, was er über Gott wusste. Ja, er hat geopfert. Und es sieht vielleicht auch von außen gar nicht so verkehrt aus. Aber er hat nur so geopfert, wie er es für richtig hielt. Und damit wird er zum Gründer von falscher Religion. Einer Religion, die nicht Gott im Zentrum hat, sondern nur sich selbst. Jetzt stellt sich die Frage, okay, gut, wir müssen heute Gott keine Opfer mehr bringen. Und dennoch dürfen wir kurz innehalten und uns die Frage stellen, wie näherst du dich Gott? Wie betest du Gott an? Ähnelst du vielleicht dem Pharisäer aus dem Gleichnis in Lukas 18, der vor Gott so alles aufgezählt hat, was er erreicht hat und deutlich macht, schau mal, was ich für ein Kerl bin. Im Gegensatz zu dem da in der Gemeinde bin ich so viel besser. Danke Gott, dass ich nicht so schlimm bin wie die anderen. Oder kommen wir demütig und zerbrochen vor Gott und sind uns der Abhängigkeit von ihm bewusst? Wie der Zöllner, der nicht mehr sagte als, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus hat es in der Bergpredigt gesagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wer sind wir, dass wir Gott etwas bringen können? Wir müssen so deutlich verstehen, wir sind bankrott. Wir können Gott nichts vorbringen. Wir sind abhängig von ihm. Wir dürfen ihm glauben, wir müssen ihm glauben und ihm vertrauen. Aber wenn du dein Leben, dein Dienst, deine Ehe, dein Geld, deine Arbeit, deine Freizeit, wenn du das alles so gestaltest, dein ganzes Leben, wie du das für richtig hältst, dann betest du Gott nicht an. Du betest dich selbst an. Du versuchst dich selbst zu verwirklichen. Und es kann von außen gar nicht so verkehrt erscheinen. Das kann sogar fromm aussehen. Aber es ehrt Gott nicht, weil es ungehorsam ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darauf besinnen, woher wir kommen. Und einmal mehr die Erinnerung an Freitagabend. Schaut euch gerne das Seminar dazu an. Über eine Stunde damit beschäftigt, was der Text, was die Schrift uns sagt, woher wir kommen, wer wir sind, wer wir in dem sündigen Zustand sind. Es ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, woher wir kommen und wer dagegen Gott ist, wer Christus ist. Und wie Gott festlegt, wie er angebetet werden will, dass Gott festlegt, wie wir uns ihm nahen können. Nicht so, wie wir es wollen, sondern wie Gott es angeordnet hat. Und es gibt nur einen Weg. Das macht der ganze Kolosserbrief so deutlich. Und dieser einzige Weg heißt Christus. Christus ist der Weg zum Vater. Ich will dich einfach ermutigen, wenn du morgen zurück in den Alltag gehst, wenn du deine Kinder erziehst, tu es so, wie Gott gesagt hat. Wenn du deinen Ehepartner liebst, mach es so, wie Gott es angeordnet hat. Wenn du zur Arbeit gehst, strebe nach Exzellenz, weil Gott es so haben will. Und wenn du morgen frei hast, nutze die Zeit so, dass sie Gott ehrt. Wenn jemand an dir sündigt, vergib so, wie Gott es vorgegeben hat. Wenn du betest, darfst du so beten, wie Gott es uns in seinem Wort verordnet hat. Dass wir mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein, mit allem, was wir sind, dass wir Gott anbeten. Dass wir so handeln, wie er uns es in seinem Wort hinterlassen hat. Und Gott hat ausreichend kommuniziert, was wir zu tun haben. Genau das haben wir vorher gesungen. Jeden Tag in meinem Leben dir die Ehre geben. All dem, was wir sind, Gott ehren, Gott anbeten durch seinen Sohn Jesus Christus. Kein ging es beim Opfern nicht um Gott. Kein ging es einzig allein um sich selbst. Kein wollte sich gut fühlen. Kein wollte, dass Gott zufrieden ist, das, was er macht. Und dieser ganze Ungehorsam von ihm, diese stolze Haltung, die vielleicht noch gar nicht so offenbar ist in diesen Versen, kommen jetzt in den nächsten Versen immer deutlicher zum Vorschein. Wie sah die Reaktion von Kain aus, nachdem Gott sein Opfer nicht angenommen hat? Schaut mit mir in den zweiten Teil von Vers 5. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Kains falsche Herzenshaltung wird sichtbar oder wurde sichtbar, wie er geopfert hat. Er hat nicht das Beste geopfert, er war ungehorsam, er hat nicht so geopfert, wie Gott es vorgegeben hatte. Und seine Reaktion jetzt auf die Ablehnung Gottes macht deutlich, was in seinem Herzen vorgeht. Kain ist wütend auf Gott. Kain befindet sich in voller Rebellion gegen Gott. Es war nicht so, dass Kain nicht wusste, was er zu tun hat. Manch einer könnte vielleicht meinen, warum wird Kains Opfer hier abgelehnt? Der arme Kerl, der kann doch nichts dafür. Doch, sehr wohl. Kain hat sich bewusst dagegen entschieden, Gott richtig anzubeten. Und diese Abwärtsspirale der Sünde, die dreht sich hier weiter. Und Kain ist wütend auf Gott. Schaut mit mir weiter in Verse 6 und 7. Als Reaktion Gottes darauf, wo Gott sagt, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Gott spricht zu Kain. Das haben wir vorhin deutlich gesehen, Gott kommuniziert klar und unmissverständlich. Und hier kommt Gottes Barmherzigkeit. Hier kommt Gottes Langmut zum Vorschein. Es ist nicht so, dass Gott diese Sünde, dieses stolze Opfer, dass er das einfach unter den Teppich kehrt, aber Gott gibt Raum zur Umkehr. Gott stellt ihm hier die Fragen, warum bist du wütend? Warum senkt sich dein Angesicht? Und sagt dann zu ihm, wenn du etwas Gutes tust, dann kannst du doch dein Haupt erheben. Du kannst nach oben schauen, du kannst Hoffnung haben. Und selbst wenn die Sünde lauert, kannst du dich dagegen entscheiden. Wisst ihr, Gott hätte keinen auf der Stelle bestrafen können. Aber Gott tut es nicht. Gott will keinen aufzeigen, dass er bewusst darüber nachdenkt, was er getan hat. Warum bist du so wütend? Was sind deine Motive? Gott gibt hier Raum, damit er eingestehen kann, dass er sündig ist. Und ist es nicht großartig? Gott selbst ist hier am Evangelisieren. Gott selbst ist hier am Evangelisieren. Gott ist derjenige, der mit Kain spricht. Gott macht ihm hier deutlich, es gibt Raum zur Buße, Raum zur Umkehr. Gott sagt, du kannst Nein zur Sünde sagen. Und obwohl Gott wusste in seiner Allmacht und Allwissenheit, dass er das nicht tun wird, gibt er ihm dennoch die Gelegenheit und sagt ihm, Kain, was hast du getan? Warum bist du wütend? Der Grund, warum Menschen verloren gehen, ist, weil sie nicht das tun wollen, was Gott sagt. Und vielleicht sitzt du hier und stellst fest, du willst Gott nicht gehorchen. Dafür gibt es nur einen einzigen Ausweg. Bitte, dass Gott dich rettet, dass er dich willens macht, ihm gehorsam zu sein. Weil die Möglichkeit ist da, die Hoffnung ist da. Christus hat diesen Weg wieder freigemacht. Gott will, dass Menschen gerettet werden, weil Gott ein Rettergott ist. Und dieser Text erhebt es so hervor. In dieser Abwärtsspirale der Sünde wird so deutlich, was für einen barmherzigen Gott wir haben. Der Psalmist drückt es wie folgt aus, Psalm 86, Vers 15. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Diese Langmut Gottes, gibt Hoffnung, trotz dieser zerstörerischen Sünde im Leben nach der Vertreibung aus dem Garten Eden. Aber Kain ist gefangen in diesem Sog der Sünde. Er nimmt diese Barmherzigkeit und diese Langmut Gottes gar nicht wahr. Er will Gott nicht hören. Kain will Gott nicht gehorsam sein. Woran wird es deutlich? Kain antwortet nicht mehr auf diese Frage. Kain gibt keine Antwort. Nachdem Gott ihm das fragt, ignoriert er die Einladung Gottes. Und der Hass in seinem Herzen, der wird immer noch größer. Und der wird so groß, dass er seinen eigenen Bruder tötet. Schaut mir bitte in Vers 8. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Was für eine Dramatik. Was für eine Tragödie. Der eine Bruder tötet den anderen. Derjenige, von dem Eva dachte, dass er der Erlöser ist, er wird zum Mörder, er wird zum eiskalten Killer. Derjenige, der von dem Eva dachte, dass er der Erlöser ist, wird zum eiskalten Mörder. Die Sünde in Kain, die greift so um sich, dass der dritte Mensch den vierten Mensch auf diesem Planeten tötet. War Kain ein Opfer seiner Umstände? Wo hat er das gesehen, wie das geht? Wer hat ihm das gezeigt? Wo hat er das gelernt? Konnte er nichts dafür, weil er halt in so einer verdorbenen Umgebung aufgewachsen ist? Nein! Die Sünde kam aus seinem Herzen heraus, immer tiefer um sich gegriffen und führte irgendwann dazu, dass er seinen eigenen Bruder tötet. Das ist genau das, was Jesus selbst in Matthäus 15, Vers 19 sagt. Denn aus dem Herzen heraus kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falschzeugnisse, Lästerung. Aus dem Herzen heraus. Diese Sünde steckte in Kain, weil er in Sünde geboren war. Durch Adam und Eva kam diese Sünde in die Welt und jeder Mensch, der auf dieser Erde wandelt, kommt genau in dieser Sünde zur Welt. David hat es in seinem Bußpsalm ausgedrückt, indem er sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Jeder von uns, der hier sitzt, ist ein Sünder. Du bist geboren als ein Sünder. Und zwar deshalb, weil wir alle von Adam abstammen. Das ist das, was Römer 5 sagt. Jeder von uns hat dieses Gendefekt in sich, der Sünde. Und vielleicht drückt sich das nicht immer so stark aus wie bei Kain, dessen Hass so weit ging, dass er seinen eigenen Bruder umbringt. Aber ich möchte uns warnen davor, mit dem Finger auf Kain zu zeigen. Ach gut, dass ich nicht so bin wie er. Wisst ihr, wir sind oder wir waren vor der Rettung genau in dem gleichen Zustand wie Kain. Und auch wenn viele von uns in gläubigen Elternhäusern aufwachsen durften, es ein unglaubliches Privileg ist, waren wir dennoch tote Sünder. Tot in unseren Sünden. Selbst wenn wir andere nicht getötet haben, wenn wir keinen vergewaltigt haben, haben wir alle den Maßstab Gottes verfehlt. Wisst ihr, Gottes Maßstab lautet wie folgt in Matthäus 5, 21 bis 22. Matthäus 5 in der Bergpredigt 21 bis 22, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Das ist die Sünde, die wir im Herzen getragen haben. Sie muss nicht immer direkt im Mord enden, aber sie macht deutlich, dass wir alle tot waren. Oder tot sind, wenn wir nicht errettet sind. Und genau das ist der Zustand bei Kain. Geistlich tot und taub und blind für das, was Gott zu sagen hat. Und es hatte doch alles so scheinbar harmlos angefangen. Es war doch vielleicht nur ein Opfer, das nicht ganz so war, wie Gott sich das vorgestellt hatte. Es war doch nur ein Zornausbruch. Es war doch nur ein paar Mal die Warnung Gottes in den Wind geschlagen. Und auf einmal, oh, plötzlich war es Mord. Das eine führt zum anderen. Sünde beginnt im Herzen. Seine stolze Anbetung führte dazu, dass er seinen eigenen jüngeren Bruder totschlägt. Aus dem erhofften Erlöser wird ein kaltblütiger Mörder. Und wie reagiert Gott? Lässt Gott jetzt endlich Feuer regnen auf diesen bösen Übeltäter? Schaut mit mir in den Text, in Vers 9. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Weiß Gott nicht, wo Abel ist? Natürlich weiß Gott das, weil Gott allmächtig, weil Gott allgegenwärtig ist. Aber Gott stellt hier wieder eine Frage und Gott gibt ihm erneut den Raum zur Umkehr. Gott gibt ihm erneut Raum, darüber nachzudenken, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Gott ist in dieser Tragödie, in dieser so bösartigen Sünde immer noch langmütig, immer noch barmherzig, immer noch gnädig. Wisst ihr, spätestens hier würden wir gern eingreifen. Wir würden keinen sofort verbannen. Wir würden ihm am liebsten direkt selber totschlagen, weil er hat es ja verdient. Aber nicht so bei Gott. Gott ist voller Langmut und Erbarmen. Wie selbst Mose auch danach in 2. Mose 34, Vers 6 schreibt, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Was für ein gnädiger Gott, was für ein barmherziger Gott, was für ein langmütiger Gott. Das ist genau die Hoffnung, trotz dieser zerstörerischen Sünde. Gott deckt die Sünde nicht zu. Gott ist gerecht, Gott wird ihn dafür bestrafen. Aber Gott gibt dennoch diesen Raum zur Umkehr. Obwohl Gott abgelehnt wurde von Kain, ist Gott immer noch langmütig. Und wie reagiert Kain? Kain antwortet im zweiten Teil von Vers 9. Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Sein Herz ist so fest, sein Herz ist so verblendet, so verhärtet, dass er so tut, als ob er nicht weiß oder auch einfach nicht wissen will, was mit seinem Bruder passiert ist. Er ist desinteressiert. Und in seiner Gleichgültigkeit, in seiner Rebellion macht er sogar ein Wortspiel daraus. Soll er der Hüter seines Bruders sein, der normalerweise die Schafe hütet? Die Sünde hat ihn vollkommen im Griff. Er ist so stolz, er ist so überheblich. Er übernimmt keine Verantwortung für sein Handeln. Und auf einer Sünde folgt die nächste. Es ist eine nicht endende Abwärtsspirale, die direkt in die ewige Verdammnis, in die Hölle führt. Eine nicht endende Abwärtsspirale, die direkt in die ewige Verdammnis, in die Hölle führt. Gott hat ihm gezeigt, es gibt einen Ausweg aus dieser Spirale. Es gibt Raum zur Umkehr, aber Kain will weiter in diesem Strudel gehen. Gott stellt anschließend erneut die Frage, was, in Vers 10, was hast du getan? Bist du dir das Ausmaß deiner Handlung bewusst? Was hast du getan? In dem Fall wartet aber Gott nicht mehr auf eine Antwort, sondern macht deutlich, ich weiß, was passiert ist. Gott weiß, wer der Übeltäter ist. Auch wenn Kain vielleicht gemeint hat, es hat keiner gesehen, Gott hat es gewusst. Gott beschreibt es darin, dass das Blut von Abel aus dem Erdboden zu Gott schreit. Gott wusste, was passiert ist. Und Gott verflucht genau diesen Erdboden, der die Grundlage für die Arbeit von Kain war. In Vers 12 sagt er: Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Kain bekommt hier dieses Urteil, dass seine Arbeit keinen Ertrag mehr geben wird. Kain wird keine Ruhe mehr finden. Sein ganzes restliches Leben soll nur von Ruhelosigkeit und Flucht geprägt sein. Wieder können wir uns die Frage stellen, okay, nach dieser Aussage, nach diesem Fluch, nach dieser Konsequenz der Sünde, wie reagiert Kain? Und Kain meldet sich dieses Mal, ohne gefragt zu werden. Davor hat der Gott keine Antwort gegeben oder sogar gelogen. Und nachdem er nun die Strafe hört, meldet er sich freiwillig zu Wort. Aber es hört sich nicht an wie bei Hiob, der gesagt hat: Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das ist nicht das, was Kain gesagt hat, sondern komplettes Gegenteil. Kain beschwert sich. Vers 13 macht deutlich: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Scheint es nicht dreist, jetzt Gott auch noch dafür anzuklagen, dass er ihn bestraft? Vielleicht würden wir ihn schütteln und sagen: Sag mal, hast du den Verstand verloren? Gott hätte dich auf der Stelle töten können. Und du beschwerst dich über dieses Urteil? Aber einmal mehr wird es deutlich, wie die Sünde ihn blind gemacht hat. Er sieht nichts das außer sich selbst, seine eigenen Bedürfnisse. Dabei hat er auch noch Angst um sein Leben, was danach in den Versen deutlich wird. Er eben zu den ersten Menschen auf dem Planeten gehörte, hat ihn vermutlich fast jeder gekannt. Und er hat gewusst, diese Geschichte über den Brudermord, das wird sich ausbreiten. Und er hat Angst bekommen vor der Rache von anderen. Aber Gott schützt ihn und sagt zu ihm: Da sprach der Herr zu ihm: Fürwahr, wer Kain Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wer ihn fände. Gott macht deutlich, die Rache ist nicht die Aufgabe des Menschen. Die Rache ist allein Gottes Sache. Gott ist derjenige, der das Urteil fällt und vollstreckt. Und damit es auch wirklich jeder versteht, gibt er kein sogar ein Zeichen. Wie das aussah, wissen wir nicht. Aber jeder wusste, Gott wird ihn einmal dafür bestrafen. Und hat ihn auch schon bestraft. Aber warum lässt ihn Gott am Leben? Warum beschützt Gott ihn sogar? Und wieder sehen wir Gottes Langmut, seine Barmherzigkeit, seine Güte. Aber Kain ignoriert alles. Kain schätzt es nicht wert. Und es resultiert in dieser traurigen Tatsache in Vers 16. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn, obwohl er mehrfach die Chance zur Buße, zur Umkehr hatte, obwohl Gott so viel Langmut und Gnade zeigt, wendet er sich bewusst von Gott ab. Er will nichts von Gott wissen. Er will weg von Gott. Das ist nicht tragisch. Derjenige, von dem Eva dachte, dass er der Erlöser ist, er wird zum Mörder, zum Killer, zum Ignoranten von Gottes Gnade und Liebe. Wir haben es heute so deutlich gesehen, dass das der Weg der Sünde ist. Es ist eine nicht endende Abwärtsspirale, die direkt in die ewige Verdammnis, die direkt in die Hölle führt. Weg von Gottes Güte, weg von seiner Barmherzigkeit. Und der Judasbrief gebraucht diesen gottlosen Weg kein sogar, um den Weg der Verführer zu beschreiben und sagt, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Wir haben deutlich gesehen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder betest du dich selber an oder du betest Gott an. Entweder gehst du diesen Weg Kains, weil du selbst bestimmst, wann und wie du dich Gott nahst. Aber es führt in diese nicht endende Abwärtsspirale, die direkt in die Hölle führt. Oder du nimmst dir Abel, doch all die anderen Männer als Vorbild im Glauben. Du demütigst dich vor Gott. Du schenkst Gott Glauben und bist ihm gehorsam. Und dann haben wir die Verheißung, dass Gott uns zu seiner Zeit erhöhen wird. Dieses einschneidende Ereignis, das damals die Welt vollständig verändert hat, hat doch heute noch diese Auswirkungen auf unser Leben. Wir müssen die Frage für uns selber beantworten. Welche Art von Anbetung prägt dein Leben? Die zerstörerische Sünde? Oder klammerst du dich an Gottes Langmut, an seine Barmherzigkeit, an die einzige Hoffnung, die wir haben dürfen? Lasst uns Gott danken, dass er das möglich macht, dass wir uns ihm nahen dürfen. Stehen auf zum Gebet und anschließend dürfen wir das im Lied zum Ausdruck bringen, diese Dankbarkeit, die wir Gott geben dürfen. Lasst uns aufstehen und ich bete. Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort, das nicht schweigt, dein Wort, das deutlich aufzeigt, was damals passiert ist nach der Vertreibung aus dem Garten Eden, wo wir sehen durften, wie die Sünde um sich greift, wie die Sünde dazu führt, dass Kain weg von deinem Angesicht gegangen ist, wie es aber auch ein Vorbild gab, wie deine Hoffnung, die du uns gegeben hast, wie sie durchscheint, wie deine Langmut, deine Barmherzigkeit, deine Güte, wie sie auch diesen so traurigen Abschnitt kennzeichnen und wie sie Hoffnung und Freude und Frieden geben dürfen. Ich möchte beten, dass du Gnade schenkst in dem Nachsinnen darüber, wie wir dich anbeten, wie wir unser Leben dir geben. Du hast uns so viel geschenkt und lass auch uns mit allem, was wir haben, dir die Ehre geben, damit dein Name erhöht wird. Amen.